So, guten Morgen. Es war eine heisse Nacht. Ich habe nicht so viel geschlafen. Genau. Also wie auch vorher gesagt ist, die Bibel kann manchmal sehr seltsam sein. Für viele von uns sind diese sonderbaren Geschichten in der Bibel jedoch vertraut, weil wir mit ihnen aufgewachsen sind. Aber im Kids-Treff darf ich die biblische Geschichte mit Kindern teilen, die oft vieles ganz neu ist. Wenn ich mich auf den Kids-Treff vorbereite, und vielleicht auch Danny und Damaris, wenn wir auf Kids-Treff vorbereiten, müssen wir auch denken, wie unsere Kinder denken. Und müssen wir auch die Augen von unseren Kindern auch denken. Und manchmal denke ich erstens, dass diese Geschichten ganz verrückt sind, manchmal. Und zweitens, dass ich die Bibel immer mehr lesen, studieren und hören kann und dabei immer etwas Neues entdecke. Die Bibel ist von dem her ein lebendiges Buch. Meine 6-jährige Tochter kann etwas lernen und davon etwas profitieren. Aber auch mein ehemaliger Professor, wo jetzt 40 Jahre fast in Rente geht von der Universität im Bibelunterricht, ist immer noch nicht von diesem Buch gelangweilt. Heute werden wir einen Text vorlesen, der ziemlich bekannt ist. Es ist eine verrückte, komische Geschichte. Aber sie hat auch viele verschiedene Facetten oder Ebenen, über die wir lange diskutieren und nachdenken können. Ich lese das ganze Text vor. Bear with me. In Markus 5, 1 bis 17. Ich lese von der Basisbibel. Jesus und seine Jünger kamen auf die andere Seite des Sees in das Gebiet der Stadt Gerasa. Sofort, als Jesus aus dem Boot stieg, kam ihm aus dem Grabkammern ein Mann entgegen. Der war von einem bösen Geist besessen. Der Mann hatte ein Zuhause in den Grabkammern. Niemand konnte ihn bändigen, nicht einmal mit Ketten. Schon oft hat man ihm die Füße gefesselt und Ketten angelegt. Aber er hatte die Ketten und Fußfesseln immer wieder zerrissen. Keiner würde mit ihm fertig. Tag und Nacht war er in die Grabkammern oder auf den Bergen. Dabei schrie er und verletzte sich selbst mit Steinen. Als der Mann Jesus von Weitem sah, lief er herbei und warf sich vor ihm nieder. Mit lauter Stimme schrie er: Was willst du von mir, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäl mich nicht. Denn Jesus hat zu ihm gesagt: Du böser Geist, gib diesen Menschen frei. Jesus fragte ihn: Wie heißt du? Er antwortete: Ich heiße Legion, denn wir sind viele. Und er bat Jesus: Vertriebe uns nicht aus dieser Gegend. Auf einem Berghang in der Nähe weidete eine große Schweineherde. Die bösen Geister baten Jesus: Schick uns doch in die Schweine, damit wir in sie hereinfahren können. Aber er erlaubte es ihnen. Da verließen die bösen Geister den Mann und führten in die Schweine. Der Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und ertrank. Es waren etwa 2000 Tiere. Die Schweinehirten ergriffen die Flucht und erzählten davon in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute kamen herbei, um selbst zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen den Mann, in dem der Legion böser Geist gewesen war. Er saß ruhig da, war angezogen und ganz vernünftig. Da fürchteten sich die Leute. Diejenigen, die es mit angesehen hatten, berichteten ihnen alles, was mit dem Mann geschehen war, den die Dämonen beherrscht hatten und wie es den Schweinen ergangen war. Da forderten sie Jesus auf, aus ihrer Gegend wegzugehen. Also meine Kernfrage heute, es gibt ganz viele Sachen in dieser Geschichte, man kann auf viele Sachen fokussieren, aber meine Kernfrage heute ist: Warum haben sie Jesus angefleht zu gehen? Der Mann war vorher gefährlich und hatte seinen Verstand verloren, aber jetzt sitzt er ruhig, angezogen und vernünftig vor Jesus. Hatten sie keine Freude an Jesus? Wollten sie ihn nicht behalten und andere zu Jesus bringen? Warum hatten sie Angst und warum wollten sie, dass Jesus geht? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir ziemlich viel Hintergrund und Kontext aufbauen. Und ich habe hier einen Laserpointer, das hilft uns auch, und eine Karte. Jetzt. So, im 5.1 von der Geschichte steht, dass Jesus und seine Jünger kamen auf die andere Seite des Sees in das Gebiet der Stadt Gerasse. Es gibt verschiedene Bibelübersetzungen. Manche sagen Gerada und die anderen sagen Gerasse, aber das ist im englischen Gebiet, würden wir auch jetzt sehen. Jesus verbrauchte die meiste Zeit im Nordwesten von Galiläa, das ist hier oben, genau Galiläa. Dort hat er viel Wunder gemacht und viel gelehrt und er selbst kommt aus Galiläa. Man denkt oft, wenn wir die Bibel lesen, dass die Israel ist einfach gleich Israel und Römer gleich Römer. Aber tatsächlich gab es innerhalb Israels viele Unterschiede. In Jerusalem sagte man, dass die Galiläer nicht so gebildet seien. Außerdem befand sich auch der Tempel in Jerusalem statt. Auch gab es in Galiläa viele hellenistische Städte und somit einen starken hellenistischen Einfluss. Dadurch wurde die Region von der Judäa gemeint, dass die Region weniger rein ist. Vielleicht waren sie auch einfach ein bisschen neidisch, denn dort oben im Norden haben sie bessere Erde und damit auch mehr Ernte. Außerdem wurde im Norden Aramäisch gesprochen, was für die Judäer aus Jerusalem eine Bauernsprache war und nicht eine Sprache oder die Sprache von Gebildeten. Hingegen, die Galiläer, die haben gemeint, dass die Judäer einfach Verräter sind. Oder waren. Sie standen Rom nahe und schlussendlich würden die Judäer als arrogante Elite angesehen. Deshalb haben sich die Galiläer hier oben im Norden als die wahren Juden bezeichnet. Sie sind die wahren Juden, nicht die Judäer. Galiläa sah sich als das Land der Zwölf. Land der Zwölf steht für die treuen zwölf Stämme, wie wir im Alten Testament lesen. Sie sahen sich selbst als den auserwählten Überrest, diejenigen, die Gott treu geblieben sind. Genau, das ist in Galiläa. Ich habe jetzt in Matthäus 14, gibt es ganz viel Bibeltext heute. Genau, wenn Sie die Bibel mithaben, können Sie auch mitlesen. Also Matthäus 14, 14 bis 20. Jetzt ist der Jesus im Land der Zwölf. Als Jesus ausstieg, sah er die große Volksmenge. Da bekam er Mitleid mit den Menschen und heilte die Kranken unter ihnen. Als es dunkel wurde, kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist eine einsame Gegend hier und es ist so schon sehr spät. Schick die Leute weg. Doch weg, dann können sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Aber Jesus antwortete, sie brauchen nicht wegzugehen, doch gib doch eher ihnen etwas zu essen. Ich finde das immer lustig. Da antworteten sie, wir haben hier nur 5 Brote und 2 Fische. Aber Jesus sagte, bring sie mir her. Dann ordnete er an, die Leute sollen sich zum Essen im Gras niederlassen. Und Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische, er blickte zum Himmel auf und dankte Gott. Dann brach er sie in Stücke und gab es zu den Jungen. Die Jungen verteilten sie an die Volksmenge, die Leute aßen und alle wurden satt. Danach sammelten sie die Reste ein und füllten damit 12 Körbe. Genau. 12 Körbe im Land der 12. Ich glaube, das ist kein Zufall. In diesem Buch gibt es überhaupt keinen Zufall. Rund um das Land der 12 in Galiläa liegen große römische Städte. Dieser Ort heißt der Decapolis. Also im Griechisch Decapolis heißt 10 Städte. Aber die Galiläer nennen diesen Ort jedoch das Land der 7. Vielleicht sind sie doch nicht so gescheit. Aber was heißt Land der 7, wenn es sind 10 Städte, wieso Land der 7? Um das zu beantworten, kommen wir auch ganz viel zurück in unsere Bibel, im 5. Mose 7, 1. Ich werde das Text vorlesen und gerne ihr könnt das Volk mitzählen. So, bald bricht ihr, so jetzt ist der Moses Predigt zu dem Volk, die werden jetzt im verheißenen Land gehen. Bald bricht ihr auf und kommt in das Land, das ihr Besitz nehmen sollt. Der Herr, dein Gott, bringt dich dorthin und er vertreibt viele Völker, wenn du hinkommst. Okay, der Herr Titer. Eins, okay, Herr Titer. Gegeschieter. Amoriter. Kananiter. Perasiter. Hiviter. Und Jebusiter. Dann steht sieben Völker, eigentlich haben wir das gerade können lesen. Sieben Völker, genau, sind es zahlreicher und stärker als du. Jetzt kommen wir wieder zurück in unseren Text. Also Lande sieben bedeutet, dass dieses Land von diesen Volksgruppen stammt. Vielleicht nicht direkt vom Blut her, aber von Ideologie. Die Juden glaubten, dass die Menschen in der Dekapolis Nachkommen von Leuten waren, die eigentlich nicht ins Land gehörten. Sie waren Unterdrücker, die aus Gottes Land hätten vertrieben werden sollen. Es gibt also das Land der Zwölf und das Land der Sieben. Auf einer Seite der treue Überreste, auf der anderen Seite Feinde. So, lass uns jetzt einen anderen Text in Markus 8, 1 lesen. 1 bis 8 werde ich jetzt. Genau. Jetzt ist er im Gebiet von Decapolis. Habe Stern? Genau, Sterne. Okay, zu dieser Zeit war wieder eine große Volksmenge bei Jesus zusammengekommen. Da die Menschen nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jungen zu sich. Er sagte zu ihnen: Ich habe großes Mitleid mit den Menschen. Sie sind nun noch schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen. Denn einige sind von ihnen weit hergekommen. Seine Jünger antworteten: Was soll in diese einsame Gegend das Brot herkommen, um diese Leute satt zu machen? Ich meine, haben sie das nicht gerade das gleiche Problem gehabt? Okay, und Jesus fragte sie: Wie viele Brot habt ihr? Sie antworteten: 7. Okay. Jesus forderte die Volksmenge auf, sich auf dem Boden niederzulassen. Dann nahm er die 7 Brote, er dankte Gott, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jungen zum Verteilen. Und die Jungen teilten das Brot in die Volksmenge aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische. Jesus dankte Gott dafür und ließ sie ebenfalls austeilen. Die Menschen aßen und wurden satt. Danach sammelten sie die Reste und füllten damit wie viele Körper? 7 Körper, Landessiebe. Genau, coole Tatsache. Es ist nicht nur eine coole Tatsache und zeigt auch, wie viele Ebenen wir in unserer Bibel haben, aber es hilft uns zu verstehen, wieso sie haben Jesus gesagt, er soll gehen. Weil in dem Land der Siebe lebten vor allem Hellenisten. Sie glaubten an griechische Götter. Und diese Region gilt als der Geburtsort des Dionysos. Dann habe ich ein Foto von Timon. Nein. Nein, ist das. Das ist der griechische Gott Dionysos. Genau. Okay, Dionysos ist der griechische Gott des Weines, der Ausgelassenheit und der Ekstase und des Wahnsinns. Das bist nicht du, Timon, sorry. Er ist der Sohn des Zeus, aber sein Vater war ein Mensch. Deshalb wäre er als Sohn Gottes bezeichnet, halb Mensch und halb Gott. Eine Legende nach, sehe ich hier, in der Hand hatte immer der Krüger dabei. So, er ist Gott des Weines. Und seine Wunde war, oder es war gedenkt, dass sein Wunde war, dass er könnte Wasser in Wein verwandeln. Man könnte Wasser bereitstellen und Dionysos würde in der Nacht es in Wein verwandeln. Die Menschen beteten Dionysos an, indem sie Schweine opferten und aßen. Schweine werden in der griechischen Mythologie häufig als Symbol für Fruchtbarkeit und Überfluss dargestellt. Sie stehen für die reichen Gaben der Natur. Und da Dionysos ein Gott der Fruchtbarkeit war, passten Schweine sehr gut als seine Opfer in seinem Kult. Einige Theologen vermuten, dass die Schweine in unserer Geschichte waren 2000, dass sie war ein Vorbereitung von einem Riesenfest vor der Dionysos gezüchtet wurden. Und jetzt vielleicht verstehst du jetzt langsam, weshalb die Person Jesus für diese Region ein Problem darstellte. Weil hier kommt noch einer mit dem Titel Sohn Gottes. Auch er verwandelt Wasser zu Wein. Aber mit einem einzigen Wunder erschüttert er die gesamte soziale und religiöse Ordnung an diesem Ort. In der griechischen römischen Welt gab es viele Götter. Und wenn die Römer andere Länder eroberten, nahmen sie die Götter dieser Völker mit dazu. Aber weil sie der Eroberer waren, ehrten sie ihre eigenen Götter mehr. Aber Jesus jedoch kommt zu einem und entmachtet ihren Gott. Er spricht mit Autorität zu einem Dämon namens Legion, dessen Verhalten die Anbeter von Dionysos widerspiegelte. Legion ist übrigens ein römischer Militärbegriff. Und ich glaube, das ist auch kein Zufall. Jesus treibt den Dämon aus in die Tiere, welche die Einheimischen als heilig ansehen und für ihre Opfer nützen. Jesus lässt keinen Raum für Kompromisse. Er sagt, es ist entweder ich und mich, Jesus oder Dionysos. Beides geht nicht. So, jetzt wird es ganz praktisch. Was bedeutet diese komische, verrückte Geschichte für uns heute? Und ich habe drei Punkte, die wir aus dieser Geschichte mitnehmen können. Erstens. Jesus überschreitet alle Grenzen. Jesus war eigentlich ein ausgebildeter Rabbi, so ein Pharisäer, kann man auch sagen. Und Pharisäer sollten sich ritual reinhalten. Sie mieden den Kontakt mit Heiden und gingen auf keinen Fall ins Land der Sieben. Pharisäer hielten sich auch fern von Friedhöfen, um nicht mit dem Tod in Berührung zu kommen. Aber Jesus überschreitet alle diese Grenzen. Im Land der 12 wurde er alles satt und es blieben 12 Körper übrig. Aber auch im Land der 7 wurde alles satt und danach waren 7 Körper übrig. Jesus ist zu denen gegangen, die als Feinde identifiziert wurden und hat ihnen genau dieselbe Heilung gegeben. Er berührt auch Aussätzige, lehrt Frauen, bringt Frieden über die Grenzen von Judäa und Galiläa hinaus. Er isst mit Zöllnern und Sünden. Also wenn wir jetzt fragen, wo schafft Jesus, wo ist Jesus in dieser Welt? Wenn wir auch fragen, wer ist unser Feind? Wer ist nicht hier? Welche Menschen sind nicht willkommen? Und genau dort schafft Jesus auch. Zweitens. Es ist entweder Jesus oder etwas anderes. Beides geht nicht. Heißt es in Matthäus 6, 24, niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Oder im Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. Die ersten Gläubigen nannten Jesus den Christus. Aber es ist nicht, weil Jesus Christus sein Nachname ist. Es ist ein Titel der Herrschaft. Aber in dieser Zeit, in der griechischen römischen Zeit, hat eigentlich bereits ein Christus, nämlich den Kaiser. Die Aussage, dass Jesus der Christus ist, bedeutet also ganz klar, der Kaiser ist es nicht. Jesus stellt uns die Frage, wem folgst du? Oder noch tiefer, wem vertraust du wirklich? Jesus kommt nicht, um uns einfach nur gute Ratschläge zu geben. Er will das A bis Z in unserem Leben sein. Er ruft uns dazu auf, ihm nachzufolgen, indem wir mit ihm leben, ihm ähnlicher werden und so handeln, wie er gehandelt hat. Und mein letzter Punkt, Jesus arbeitet mit jedem. Es gibt ein weit verbreitetes Missverständnis im Christentum, dass man bestimmte Qualifikationen oder ein abgeschlossenes Theologiestudium braucht, von Gott gebraucht zu werden. Wir haben die Arbeit im Reich Gottes aufgeteilt in die Profis, die Griechisch lesen, und die Laien. Aber schauen wir uns an, was geschieht, als Jesus später wieder in denselben Ort zurückkehrt. In Markus 6, 53 bis 56. So jetzt ist der Jesus in den Gange, jetzt kommt er wieder zurück auf das ähnliche Gebiet vom Lande 7. Oder 10 Städte. Es steht dann, 6, sorry. 3, 4. Okay. Jesus und die Jünger setzten die Überfahrt fort und legten in Gennesaret an. Als sie aus dem Boot stiegen, erkannten ihnen die Leute sofort. Sie liefen in der ganzen Gegend überall hin, um die Kranken zu holen. Die Leute brachten sie auf ihren Matten dorthin, wo sie hörten, dass Jesus war. Wo Jesus auch hinkam, in Dörfer, Städte oder Höfe, sie legten die Kranken auf den Plätzen nieder. Dort flehten sie ihn an, lass uns nur die Quasten seines Mantels berühren. Und wer immer ihn berührte, würde gesund. Zuvor hatten sie Jesus weggeschickt, die eine Angst vor ihm gehabt. Aber doch jetzt können sie nicht genug von ihm bekommen. Was ist passiert? Um das zu beantworten, können wir den letzten Teil von unserer Geschichte lesen. Der Jesus hat ihm gesagt, der Mann, der vorher besessen war, geh nach Hause zu deiner Familie. Erzähl ihnen, was Gott für dich getan hat und wie er dir seine Barmherzigkeit gezeigt hat. Da zog der Mann los, er verkündete in dem Gebiet der 10 Städte, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten darüber. Geh und erzähle, was Gott für dich getan hat. Das ist alles. Dieser Mann evangelisierte die ganze Region, ohne je eine Bibel gelesen zu haben. So, diese Geschichte zeigt uns, dass Jesus will uns ganz, nicht nur ein Teil. Er will das A bis Z in unserer Leben. Nichts und niemand ist mit ihm vergleichbar. Man kann nicht gleichzeitig Dionysus und Jesus anbeten. Aber Jesus will auch, dass du ihm nachfolgst, indem du mit ihm gehst, ihm immer ähnlicher wirst und handelst, wie er handelt. Darum schließe ich auch mit dem Wort von Jesus, was er gesagt hat zu dem Mann. Geh nach Hause zu deiner Familie. Erzähl ihnen, was Gott für dich getan hat und wie er dir seine Barmherzigkeit gezeigt hat.